Guten Morgen. Als ich ein kleiner Junge war, hatte ich ein blaues Fahrrad. Und das sah so aus. Das bin tatsächlich ich. Ich hatte auch mal Haare. Ich hatte ein blaues Fahrrad und wie man da sehen kann, das Ding hat Stützräder. Ich habe das ziemlich lange gefahren, das Ding. Und das hat funktioniert. Ich konnte ja nicht umfallen, weil da passiert nichts. Vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht hattet ihr das auch. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo das Fahrrad zu klein war, ich ein größeres bekam und wo es auch Zeit wurde, endlich mal ordentlich Fahrrad zu fahren, also ohne Stützräder. Und dieses größere Fahrrad, auf dem haben wir dann ein bisschen geübt, wir hatten einen größeren Hof und so ein bisschen hin und her gewackelt. Vielleicht kennt ihr das, es wackelt, der Lenker schlenkert und es muss jemand halten, das ist schwierig. Und dann gab es diesen einen Tag, wo wir einen Spaziergang gemacht haben als Familie und mein Vater gesagt hat, wir nehmen das Fahrrad mit und du fährst mit dem Fahrrad, ich halte dich. Und ich weiß noch, wir mussten so aus dem Grundstück raus, das erste Stück habe ich noch irgendwie geschoben und dann kam dieser lange Weg und dann bin ich aufgestiegen und mein Vater hat hinten gehalten am Fahrrad und es wackelte und ich habe losgetreten und dann ging es ein bisschen besser und bin gefahren und diesen langen Weg entlang. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, das funktioniert ganz gut, oder? Und er antwortete nicht. Und dann habe ich mich umgedreht, habe angehalten, habe mich umgedreht und mein Vater war nicht mehr da. Er hatte mich gehalten, aber nur so die ersten Meter und dann war ich irgendwie auch zu schnell und hatte auch keine Lust hinterherzukommen und es hat ja auch funktioniert. Und seitdem konnte ich Fahrrad fahren. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das gehen soll am Anfang dieses Spaziergangs. Ich bin eher so ein ängstlicher Mensch und ich brauchte meine Stützräder. Das war sicher. Und wie man ohne Stützräder fahren konnte, das ging mir nicht in den Kopf, weil das wackelte alles so und es war viel zu unsicher. Und auf einmal hat es funktioniert. Ich habe meinem Vater vertraut, als er gesagt hat, ich halte dich. Und es hat funktioniert. Und ist es nicht das, was Glauben ausmacht? Wir haben keine Ahnung, wie es gehen soll, aber weil jemand sagt, dass es geht, machen wir es. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Das ist Glaube. Keine Sicherheit. Überzeugt sein von etwas, was noch nicht da ist. Überzeugt sein davon, dass derjenige, der mir sagt, du kannst das so machen, recht hat. Und die Jahreslosung für dieses Jahr, ihr seht sie auch hier drüben, ich glaube, hilf meinem Unglauben, die fasst diese ganze Spannung, die mit diesem Glauben zusammenhängt, zusammen. Der Vater sagt das zu Jesus und er sagt damit, du hast gesagt, dass es funktioniert, dass du das kannst. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie du das machen willst, aber ich habe Zweifel und trotzdem vertraue ich dir. Das ist so die Zusammenfassung von Glauben. Glauben ist nie 100% Sicherheit. Da ist immer ein Rest von Zweifel, ein Rest von Angst, ein Rest von Nichtwissen, wie es ausgeht. Und das Beispiel, was uns der Vater in diesem Text bringt, ist dieses Trotzdem. Ich habe Zweifel und trotzdem will ich vertrauen. Trotzdem will ich mich darauf einlassen. Die spannende Frage für unser Leben ist, wenn wir glauben, wenn wir Gott vertrauen, wie hoch ist das Risiko, was wir dabei eingehen? Das Thema, was mich gerade im Glauben beschäftigt, weiß das nur mein Tagebuch oder rede ich darüber? Wohl wissend, dass man das noch nicht sehen kann, dass es vielleicht eine verrückte Idee ist. Und gehe das Risiko ein, mich lächerlich zu machen, wenn Gott nicht auftaucht. Oder wenn so einiges an meinem Wohlergehen davon abhängt. Wenn ich zum Beispiel meinen Zehnten am Anfang des Monats gebe, wohl wissend, dass wenn nicht irgendwas passiert, ich die Rechnung nicht bezahlen kann, dann habe ich persönlich ein Problem, wenn Gott nicht auftaucht. Kann ich Risiken eingehen aufgrund meines Glaubens? Oder ist Glaube etwas, was mich gar nicht so sehr herausfordert? Oder mich nur herausfordert, wenn ich da reingeschubst werde, weil ich eben in einer Situation bin, in die ich mich selbst nie manövriert hätte und um Hilfe zu Gott rufe? Oder setze ich mich selbst diesem Risiko aus, dass da was ist, was mehr ist als ich, was mehr ist als meine Wirklichkeit, was mehr ist als das, was ich sehen kann? Das Ermutigende an dem Text ist, dass Jesus mit den Zweifeln klarkommt. Der Vater geht zu Jesus und drückt ganz deutlich seine Zweifel aus, aber das hält Jesus nicht davon ab, zu handeln. Und es gibt auch keine Vorwürfe. Glaube ist immer Unsicherheit. Glaube ist immer Zweifel. Der Text ist so voll mit wichtigen Dingen, und ich möchte drei Dinge heute Morgen rausgreifen. Und das erste Thema ist in Vers 19, Markus 9, Vers 19. Übrigens, wenn ihr Handys dabei habt mit den Apps, dann holt das raus, markiert euch die Verse. Da kann man auch draufklicken und sich Notizen machen. Nehmt das mit für dieses ganze Jahr. Dieser Vers steht für dieses ganze Jahr. Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Macht euch das kenntlich. Geht da immer wieder zurück, dieses ganze Jahr. Wir fangen an mit Vers 19. Da sagt Jesus, als die Jünger und der Vater zu ihm kommen und sagen, wir konnten den Geist nicht austreiben. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Das ist so der erste Vers, an dem ich hängen geblieben bin in diesem Text, und ich wollte ihn eigentlich beiseite wischen, weil ich damit nicht viel anfangen konnte. Wie kann Jesus sowas machen? Wie kann Jesus dieser Ausbruch, diese harten Worte, wie kommt Jesus dazu? Das passt nicht zu dem Bild des liebenden Gottes, was ich habe. Ich wollte mich davor drücken, und dann habe ich ein paar Gedanken dazu bekommen. Und wir müssen ein bisschen zurückspringen zu dem, was direkt vorher war. Und ich lese euch mal aus Markus 9, die Verse 2 bis 8. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell wie kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, so erschrocken war er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemanden mehr außer Jesus, er allein war noch bei ihnen. Diese Begebenheit ist direkt vor der Geschichte, die wir gehört haben von der Heilung. Jesus und die 3 anderen kommen aus einer direkten Gottesbegegnung. Die waren am Rande der Ewigkeit. Und dann kommt Jesus von diesem Berg zurück und erlebt wieder die Tiefen des menschlichen Alltags. Er hat Gott gesehen. Er hat direkt mit seinem Vater gesprochen. Und dann steht er da vor den Menschen und erlebt, mit was für Dingen die sich beschäftigen müssen. Und es haut ihn einfach um. Diese Wirklichkeit passt nicht zu dem, was er gerade gesehen hat. Und es gibt so viel mehr, als wir sehen können. Und dieser harte Kontrast, der bringt Jesus dazu, diese Aussage zu treffen. Jesus erlebt Gott direkt und dann die volle geistige Vollbremsung. Die Zweifel der Jünger, die Zweifel der Menschen, der Unglaube, die Diskussionen der Pharisäer. Und dann steht er da und kann nicht anders als zu sagen, was soll das alles? Und vielleicht kennt ihr sowas. Wir kommen von der Freizeit, vielleicht waren wir auf dem KJC eine Woche und haben volle Druckbetankung geistlichen Lebens erlebt. Und dann sitzen wir wieder hier in der Gemeinde und die grinsen ja alle schon und erleben gerade, wie das normale Leben aussieht. Wir kommen von der Konferenz zurück, so vollgepumpt mit neuen Inhalten und der Alltag erwischt uns wieder. Oder wir waren auf einer anderen Freizeit und haben Gott wirklich erlebt. Jeden Tag und dann ist wieder da der Alltag. Das ist das, was Jesus hier gerade sieht. Voll erfüllt mit Gott und dann steht er da und sieht die Realität des Alltags. Und er kann nicht anders als zu sagen, warum könnt ihr das nicht glauben? Er bringt das nicht übereinander, diese zwei Realitäten. Und das ist das Thema. Es gibt eine andere Perspektive. Es gibt eine andere Sicht auf diese Welt als das, was wir in den Niederungen unseres Alltags erleben. Da ist mehr. Da ist viel mehr. Und vielleicht könnte dieser Blick, dieser andere Blick, unsere persönliche Welt, unsere täglichen Themen relativieren. Eine etwas ungeheuerliche Aussage. Vielleicht ist es so, dass Jesus unsere Themen, unsere Probleme gar nicht lösen will, um die wir so beten. Vielleicht geht es ihm darum, uns eine andere Perspektive zu geben. Vielleicht sind die Dinge, um die wir bitten, gar nicht mehr so wichtig, wenn wir einen anderen Blickwinkel bekommen. Ich wollte Fahrrad fahren können damals. Und es wäre einfacher gewesen, wenn das so einfach gegangen wäre, ohne dass ich da hätte rumeiern müssen. Aber dieser Prozess, dieses Lernen, das zu erleben, dass sich etwas verändert, dass ich dieses Rumeiern erleben muss und dann merken kann, ich kann mehr, ich kann über mich hinauswachsen, das war vielleicht notwendig. Vielleicht war das die Vorbereitung für viele weitere Lernprozesse, die ich machen musste. Vielleicht ist es schwierig in eurem Job gerade, vielleicht gibt es da komische Menschen, die mit euch zusammenarbeiten. Komische Kunden, komische Patienten. Und vielleicht geht es nicht darum, die wegzunehmen, euch problemfreies Leben zu geben, sondern vielleicht geht es darum, einen anderen Blick auf diese Menschen zu bekommen. Vielleicht ist es schwierig mit euren Kindern. Vielleicht mit euren Lehrern. Vielleicht ist es mit euren Finanzen gerade schwierig. Und vielleicht will Gott euch nicht einfach mehr Geld geben, sondern euch zeigen, dass er euch versorgt. Vielleicht haltet ihr gewisse Streitereien, Diskussionen nicht mehr aus, die zu eurem täglichen Leben gehören. Aber vielleicht will Gott euch zeigen, dass er euch darin stark machen will. Beten wir, um es angenehmer zu haben in unserem Leben, oder beten wir, um einen anderen Blick zu bekommen, um zu verstehen, was Gottes Wille für uns ist? Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das heißt, verändere meinen Blick. Und wenn er mitschreibt, ist das der erste Punkt, den er aufschreiben könnt. Jesus, verändere meinen Blick. Gib mir die Perspektive, die du hast. Zeig mir deine Wirklichkeit. Ich brauche das immer wieder. Ich brauche diesen anderen Blick, weil ich merke, dass ich mich gefangen nehmen lasse von dem, was um mich herum ist. Der Kollege, der sich dämlich anstellt und der, wenn er so weitermacht, das Projekt in den Sand setzen wird. Aber vielleicht geht es nicht darum, den Kollegen wegzunehmen, sondern mir einen anderen Zugang zu ihm zu verschaffen. Die Aussicht darauf, dass wenn noch was kaputt geht, das Geld diesen Monat nicht ausreichen wird. Vielleicht geht es nicht darum, mehr Geld zu haben, sondern zu erleben, dass Gott versorgt. Vielleicht habt ihr Dinge, die eure Kinder anstellen, wo ihr genau wisst, das wird ihnen schaden und vielleicht kann man das nicht bereinigen. Aber vielleicht geht es nicht darum, dass eure Kinder davor bewahrt werden. Vielleicht müssen sie da einfach durch und Gott gibt euch den Blick, dass da viel mehr ist in ihrem Leben und dass diese Vorbereitung dafür notwendig ist, damit sie das, was kommt, anders erleben können. Zeig mir deine Wirklichkeit, Jesus. Verändere meinen Blick. Hilf meinem Unglauben. Erweitere meine Perspektive. Als ich damals mit meinem kleinen blauen Fahrrädchen rumgefahren war, hatte ich keine Ahnung von dem, was noch kommen würde. Das Bild ist in der DDR aufgenommen worden, auf einem kleinen Dorf im Land. Keiner hatte eine Idee, dass ich jemals in Hessen leben würde. Irwin McManus hat mal gesagt, Frieden kommt nicht, wenn wir die Kontrolle erlangt haben, sondern wenn wir keine Kontrolle mehr brauchen. Frieden kommt nicht, wenn wir die Kontrolle erlangt haben, sondern wenn wir keine Kontrolle mehr brauchen. Wenn ich einen anderen Blick bekomme, wenn ich Gottes Wirklichkeit erleben kann, wenn ich sehen kann, dass da viel mehr ist als das Tal, in dem ich gerade bin, dass der Ausblick viel weiter ist, dann brauche ich keine Kontrolle mehr, weil ich weiß, dass derjenige, der als Hirte über meinem Leben wacht, einen ganz anderen Blick hat und alles unter Kontrolle hat, dann brauche ich keine Kontrolle mehr. Und ich möchte hier nicht falsch verstanden werden, das ist nichts, was wir selber machen können, das ist nichts, was wir uns ausdenken, wo wir so machen und der Friede ist da, das ist was, was wir uns schenken lassen müssen. Und das hat der Vater auch verstanden, er konnte den Glauben nicht machen, er konnte Vertrauen nicht so einfach machen. Er hat darum gebeten und das ist auch das, was für uns notwendig ist. Niemand erwartet, dass wir das aus uns selbst machen. Jesus will, dass wir das vor ihn bringen. All die Zweifel, alles, was da ist. Der erste Punkt, verändere meinen Blick, hilf meinem Unglauben. Das zweite, zwei Verse aus Markus 19, der Vers 18 und der Vers 22. Da sagt der Vater, ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Und dann in Vers 22, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Der Vater ist vorsichtiger geworden. Er war bei den Jüngern und ich stelle mir das so vor, dass er hat das ja erlebt, dass Jesus geheilt hat, dass seine Jünger geheilt haben und er geht dahin mit seinem Kind. Das ist so die letzte Hoffnung, aber er hat gesehen, dass es geht. Und dann bringt er das zu den Jüngern und die strengen sich echt an. Aber es funktioniert nicht. Sein Sohn wird nicht heil. Und dann kommt Jesus selbst und dann wird er vorsichtiger und sagt, wenn du es kannst. Da ist Enttäuschung. Da ist Zweifel, die vielleicht schon in ihm drin sind und dadurch, dass die Jünger es nicht geschafft haben, viel stärker geworden sind. Er hat erlebt, dass seine Hoffnung nicht erfüllt wurde. Und das erleben wir auch. Georg Müller, mit dem ich euch schon häufiger genervt habe, der Gründer der Waisenhäuser in Bristol, hat das in meiner Predigt erwähnt. Er sagt, ich habe im November 1844 angefangen, für 5 Menschen zu beten, dass sie zum Glauben kommen. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo er die Predigt gehalten hat, 36 Jahre her. Und er sagt, ich habe jeden Tag für sie gebetet, egal wo ich war, ob ich unterwegs war, ob ich Termine hatte oder nicht. Für diese 5 Menschen habe ich gebetet, jeden Tag. Nach 18 Monaten kam der erste zum Glauben. Ich habe weiter gebetet für die restlichen. Nach 5 Jahren kam der zweite zum Glauben. Ich habe Gott gedankt und ich habe weiter gebetet. Und es hat 6 weitere Jahre gedauert, bis der dritte zum Glauben kam. Und zu dem Zeitpunkt, wo er die Predigt gehalten hat, 36 Jahre später, sind 2 noch nicht zum Glauben gekommen. Und er hat weiter gebetet bis zu seinem Lebensende. Kurz bevor er gestorben ist, mit weit über 90 Jahren, ist der vierte zum Glauben gekommen. Und einige Zeit nachdem er gestorben ist, der fünfte. Manchmal dauert es länger, als wir leben, bis unsere Gebete erhört werden. Und das war seine Botschaft. Er hat gesagt, ich habe in meinem Leben bis zu dieser Predigt 30.000 Gebetserhörungen direkt erlebt. Er sagt, ich habe im Durchschnitt erlebe ich 5-mal am Tag, dass Gott meine Gebete direkt beantwortet. Und er war 36 Jahre, über 50 Jahre im Glauben und hat gesagt, das sind 30.000 Gebetserhörungen. Aber manche haben länger gedauert. Und das erlebt der Vater auch. Es passiert nichts. Er betet und es passiert nichts. Und da ist diese Enttäuschung, da sind diese Zweifel, die stärker werden. Und was macht der Vater? Er bringt es zu Jesus. Und diese Aussage, hilf meinem Unglauben. Ich will ja glauben, aber hilf meinem Unglauben. Da kommt all das zum Ausdruck, was in ihm drin sein muss. All dieser Zweifel, dieser Frust, diese erlebte Enttäuschung, dass die Jünger es nicht geschafft haben. Diese Diskussion mit den Pharisäern, die sich wahrscheinlich lustig gemacht haben. Und all das bringt er zu Jesus. Aber er hat diesen minimalen Glauben, dieses bisschen Senfkorn, dass Jesus es tun kann und dass er gut aufgehoben ist bei Jesus. Und das ist so ähnlich, im letzten Jahr haben wir uns viel über Habakuk unterhalten, Habakuk 1, wie lange noch Gott? Das ist das, was Gott will, dass wir diesen Frust, das, was uns umtreibt, dass wir das vor ihn bringen. Gott erwartet nicht, dass wir damit selber zurechtkommen. Gott will, dass wir es vor ihn bringen. Dass wir das vor ihm ablegen, dass wir ehrlich sind. Wir müssen über das reden, was uns vom Glauben abhält. Wir müssen ehrlich werden mit dem, was uns umtreibt. Weil keiner da draußen nimmt uns ab, dass Christen hundertprozentig entspannt leben. Das ist einfach nicht so und das weiß auch jeder und das sieht man uns auch an. Und immer dann, wenn wir versuchen, diese hundertprozentige Glaubenssicherheit auszustrahlen, halten wir andere davon ab zu glauben, weil die das nicht so erleben können. Glauben ist nie zu 100% sicher. Hebräer 11, Vers 1, wir hatten das vorhin. Es ist ein Hoffen auf das, was man noch nicht sehen kann. Und es ist so wichtig, dass wir das teilen, weil jeder das hat. Und wir können voneinander lernen, wenn wir in Krisen sind. Ich hatte in 2019 so einige, denen ich begegnet bin, die mir Hoffnung gegeben haben. Und es ist immer ein Hinweis darauf, wenn wir von jemandem hören, der offensichtlich eine ganz tiefe Beziehung zu seinem Gott hat, dass da irgendwas in seinem Leben ist, was ihn wirklich auf die Bretter geworfen hat. Keiner, der wirklich tief glaubt, ist nicht durch irgendeine Krise gegangen. Und zwei, die mich durch das letzte Jahr begleitet haben, sind, könnt ihr mal das Bild zeigen, sind Jimmy und Irene Rollins. Die sind Pastoren in einer Gemeinde in Baltimore in den USA. Und Jimmys Eltern haben diese Gemeinde gegründet, irgendwann in den 90ern. Und die Gemeinde hat sich entwickelt, aber so ein bisschen in die falsche Richtung. Das war so eine Snob-Gemeinde. Schwarze Snobs. Die haben die Stärke ihres Glaubens daran gemessen, ob sie sich die neuesten Krokodillederstiefel leisten konnten oder nicht. Und irgendwann stand Jimmy vor der Gemeinde und hat gepredigt und hat festgestellt, hier sitzen mehr Schwarze als Weiße in einem Ort, der eigentlich eine weiße Mehrheit hat. Und er hat gesagt, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und dann hat er angefangen, diese Gemeinde neu auszurichten. Und Gott hat ihm eine Vision gegeben und sie haben das geändert. Sie haben sich um Menschen in Not gekümmert. Und die Gemeinde ist gewachsen. Und mitten in dieser Phase des Wachstums erleben die beiden die größte Krise ihres Lebens. Irene ist Alkoholikerin und die trinkt so viel, dass sie im Bad umkippt und ihre Kinder sie da finden. Jimmy versucht seinen Stress mit Essen zu kompensieren. Hier hat er abgenommen, der war doppelt so breit in der Höchstphase seines Lebens. Und sie erleben Heilung. Irene macht eine Therapie, eine Entziehung. Und als ihr Leben sich verändert, entdeckt Jimmy, dass er da auch was tun kann und einen anderen Umgang mit Essen erleben kann. Die beiden machen das öffentlich, ihre Geschichte. Und die reden heute drüber, was sie erlebt haben. Und die reden über den Prozess, der immer noch im Gang ist. Und das ist so befreiend für viele Menschen, weil sie ehrlich sind. Das sind zwei Pastoren, die erfolgreich eine Gemeinde geleitet haben. Und hinter den Kulissen sind Dinge passiert, die keiner wusste. Der hat an Ostern gepredigt und keiner wusste, wie es zu Hause aussieht. Dass er die Woche im Hotel gelebt hat, weil er es nicht mehr geschafft hat, das mit anzusehen, wie seine Frau getrunken hat. Ich finde, dass es wichtig ist, dass wir ehrlich sind mit dem, was uns umtreibt. Und das fängt an, dass wir ehrlich vor uns selbst sind. Wie dieser Vater, der ehrlich zugibt, ich habe Zweifel. Und dann ehrlich vor Gott werden. Und sagen, ich habe Zweifel, Jesus. Ich will ja gern glauben, aber da gibt es Dinge, die halten mich davon ab. Das ist okay. Und das Dritte ist, dass wir die Ehrlichkeit anderen gegenüber zeigen können. Ich muss es nicht alleine schaffen. Weil jeder, der neben euch sitzt, irgendwelche Zweifel hat und es ihm gut tut, wenn er erfährt, dass ihr auch Zweifel habt. Die Geschichte vom problemfreien, sündlosen Christen nimmt uns keiner ab, weil es nicht die Wahrheit ist. Und wenn wir ehrlich offenlegen, was uns umtreibt, dann kann das eine Hilfe für andere werden. Wenn du schwach bist und selber nicht mehr stehen kannst, dann stehst du oft kurz davor, dass Gott entscheidend eingreift. Das hat der Vater erlebt. In dem Moment, wo er ganz offen war und sagte, ich habe Zweifel, hat Gott gehandelt. In dem Moment hat er seinen Sohn geheilt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf mir durchhalten. Das war der zweite Punkt, hilf mir durchzuhalten, hilf meinem Unglauben. Der dritte Punkt, Markus 9, Vers 29. Und er sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, nachdem sie ihm gefragt haben, warum konnten wir das nicht, warum konnten wir diesen Geist nicht austreiben? Da sagte er, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Was heißt das, Gebet und Fasten? Fasten findet sich nicht in allen Übersetzungen, aber Gebet ist dieses ganze Ausrichten auf Gott. Gebet meint, sich ganz zu konzentrieren, sich ganz auf Gott einzulassen. Und Fasten ist der andere Teil, das ist ein Symbol dafür, sich von der Welt, von allem, was mich hier beschäftigt, zu trennen. Mich auszurichten auf Gott und alles das, was mich hier beschäftigt, loszulassen für diesen Augenblick. Eins werden mit Jesus, eins werden mit Gott und loslassen von dem, was mich hier festhält. Es geht darum, Gottes Willen zu erkennen. Es geht darum, sich auf Gott auszurichten. Das ist das, was Jesus meint. Ihr könnt es mit diesen Kräften nur aufnehmen, wenn ihr euch auf mich einlasst, wenn ihr auf den Vater hört. Das geht nicht aus euch heraus. Wir brauchen diese Ausrichtung auf Gott. Und das ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Was heißt das für dieses neue Jahr, was vor uns liegt, dieses Ausrichten auf Gott? Und vielleicht fangen wir mit diesem Beten an, mit diesem Hinwenden zu Gott. Wir müssen ja nicht gleich dieses Fastenprogramm durchziehen für die ersten Monate. Beten. Wie oft begegnet ihr am Tag Gott? Vielleicht habt ihr eure Routine, dass ihr morgens was Bestimmtes lest, dass ihr eine fortlaufende Bibellese habt, dass ihr betet. Wie geht's dann weiter? Wie oft begegnet euch Gott noch an diesem Tag? Das war meine Challenge im letzten Jahr, dass ich mir Rituale gesetzt habe, um Gott zu begegnen, über den Tag verteilt. Und das ist das, was ich euch anbiete. Wenn ihr das schon habt, super, weitermachen damit. Und setzt mindestens einen weiteren Punkt, wo ihr Gott begegnet. Vielleicht fehlt euch abends noch was, ein Andachtsbuch abends. Oder wir haben gerade von Andrea gehört, es gibt da auf YouTube jemanden, der euch die Bibel vorliest. Es gibt Apps, die euch die Bibel vorlesen. Es gibt Apps, die euch Verse aufs Handy pushen. Man kann sogar die Zeit einstellen, wann das kommen soll. Vielleicht braucht ihr das in der Mittagspause, dass euch was daran erinnert, einen Vers zu lesen und zu beten. Vielleicht braucht ihr ein Andachtsbuch, was ihr euch auf den Nachttisch legt und abends vorm Schlafengehen noch lesen könnt. Vielleicht müsst ihr ein Ritual finden, was euch hilft, anzufangen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Einfach mal zu plaudern. wie euer Tag gerade ist, was euch so beschäftigt. Weil darum geht, es geht nicht nur darum zu bitten, es geht auch einfach darum, Beziehungen mit Gott zu haben. Wie mit einem Freund, mit dem ihr euch auf einen Kaffee trefft. Trefft euch mit Gott auf einen Kaffee. Vielleicht ist das morgens der erste Kaffee, mit dem ihr am Tisch sitzt, wo noch alle schlafen und wo ihr anfangen könnt, Gott einfach mal von dem Tag zu erzählen, der vor euch liegt. Ich glaube, dass das entscheidend ist für das kommende Jahr, dass wir unsere Beziehung zu Gott intensivieren. Und dass wir feste Punkte haben, weil wir das sonst aus der Sicht verlieren. Jesus hatte seine Punkte, an denen er seinem Vater begegnet ist, wo er allein war, nur er und Gott, in der Einsamkeit, in der Ruhe, wo er reden konnte. Und ich denke, das brauchen wir auch. Und deswegen die Challenge für dieses Jahr. Wenn ihr schon Punkte habt, gut, dann setzt euch einen weiteren Punkt. Wenn ihr noch gar nichts habt, dann fangt bei null an. Nehmt euch nicht zu viel vor. Einen Punkt morgens oder abends. Lasst euch von eurem Handy erinnern oder legt euch ein Buch auf den Nachttisch oder was auch immer. Ihr müsst es 30 Mal machen, dann ist die Routine im Kopf und dann passiert es von alleine. 30 Mal müsst ihr euch daran erinnern, dann geht es so. Das schafft ihr. Wenn er das erste etabliert hat, dann das zweite. Setzt euch Gott aus, immer wieder, den ganzen Tag über. Was ich euch versprechen kann, ist, dass Gott antwortet. Gott wird reden. Und es ist so genial, das ist unglaublich. Wenn Gott redet, es gibt nichts Vergleichbares. Ich habe, der Eder hat das vorhin gesagt, so Jahresrückblick. Das ist so eine Sache, ich bin noch nicht ganz durch, aber so eine Sache ist mal seinen Terminkalender zu nehmen und zu gucken, was war so wichtig in diesem Jahr an Terminen und waren das gute Sachen oder waren das Sachen, an denen ich was verbessern möchte. Und auf meiner Spalte der guten Sachen steht bei mir Predigen. Das ist interessant, weil das eigentlich eine Herausforderung ist. Aber ich erlebe bei nichts anderem, dass Gott so redet wie da. Das Problem ist, er redet nicht dann, wenn ich es will. Für die Predigt hier hatte ich eine Menge Zeit, es vorzubereiten. Und die Predigt war fertig, aber sie war scheiße, Entschuldigung. Weil ich es schnell fertig haben wollte. Und dann hat es einen Hundespaziergang gebraucht und ungefähr eine halbe Stunde und die Predigt war komplett neu. Weil Gott gesprochen hat. Das ist das, worum es geht. Ich kann das aus mir heraus machen. Und da kommt mit Sicherheit was bei heraus. Aber es gibt nichts Vergleichbares, als wenn wir die Kraft Gottes wirklich erleben. Und dann ist die Zeit egal. Dann ist die Kraft, die wir haben, egal. Dann ist unsere Perspektive egal. Dann reichen 10 Minuten, um eine Predigt vorzubereiten. Aus welcher Motivation heraus beten wir? Aus welcher Motivation heraus begegnen wir Gott? Weil wir unsere Situation erleichtern wollen, weil wir Probleme vor Gott bringen oder weil wir ihm begegnen wollen und weil wir seine Sicht verstehen wollen. Ich lade euch ein, das in diesem Jahr neu zu erleben, dass ihr vor Gott kommt und euch von ihm beschenken lasst. Dass ihr euch darauf einlasst und zuhört und gar nicht so viel abladet. Bringt ihm eure Zweifel und sagt, ich würde es gern verstehen, rede du zu mir. Ich verspreche euch, ich werde es tun und es wird euch umhauen. Hilf meinem Unglauben, sprich du zu mir. Der dritte Punkt. 3 Aufgaben für das kommende Jahr. Das erste, unsere Beziehung zu Gott zu verbessern. Das zweite, um eine veränderte Perspektive bitten, weil Gottes Sicht so viel größer ist als das, was wir haben. Und das dritte, ehrlich sein mit unseren Kämpfen, mit unseren Zweifeln, mit dem, was uns enttäuscht, was uns davon hindert, wirklich zu glauben. Und ich denke, 2020 kann unser bestes Jahr werden. 2020 kann das Jahr werden, wo sich einiges verändert. Und ich bin gespannt auf das, was ihr mit Gott erlebt, wenn ihr zu ihm kommt. Und ihr werdet übrigens am nächsten Sonntag Gelegenheit dazu haben. Nächsten Sonntag wollen wir einen Zeugnisgottesdienst machen, wo ihr Dinge vortragen könnt, die die euch beschäftigen und ausdrücklich auch die, die noch Zweifel sind für euch, wie der Vater. Zeugnis heißt nicht nur zu sagen, das ist abgeschlossen, sondern auch in dem Prozess stehe ich gerade und ich brauche Gebet. Zeugnis heißt auch zu sagen, es treibt mich gerade um, aber ich halte dran fest, ich gebe nicht auf. Das ist Zeugnis. Und ich lade euch ein, lasst es die Woche, nehmt es mit vor Gott, lasst euch erzählen, wo ihr andere daran teilhaben lassen sollt. Er wird euch einen Hinweis geben, glaubt mir. Ich bin gespannt auf das, was kommt nächsten Sonntag. Ich bin gespannt auf dieses Jahr. Ich bin gespannt auf das, was ihr zu berichten habt mit eurem Gott. Und in dem Maße, wie wir uns verändern, in dem Maße, wie Gott in unserem Leben eingreift und spricht und redet, in dem Maße, wo wir unsere Zweifel öffentlich machen, wird Gott anderen Menschen zeigen, dass das ein Ort ist, an dem wir sind, wo Menschen ihm begegnen können. Und dann wird diese Vision, die wir für diese Gemeinde haben, auf einmal viel konkreter. Dann steht da nicht nur, dass es ein Ort ist, an dem Menschen Heimat haben, sondern dann steht da, dass Menschen hierher kommen, die Probleme mit Süchten haben, die Probleme mit ihren Teenagern haben, die Probleme in ihrer Ehe haben, die Probleme mit ihren Finanzen haben, mit ihrem Job und hier erleben, dass jemand ist, der sie trägt. Das ist diese Vision. Es geht nicht um uns. Es geht um die Menschen, die Gott nicht kennen, die Gott retten will. Und dafür will er uns gebrauchen. Und dafür ist es notwendig, nicht, dass wir stark sind. Dafür ist es notwendig, dass wir schwach sind, dass wir Gott loslegen lassen. Und Jesus handelt in dem Moment, wo wir schwach sind. Und das ist die Einladung für dieses Jahr, diese Schwachheit zu entdecken. Und den anderen ernst zu nehmen, wenn er an der gleichen Stelle steht. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Beispiel geschenkt hast von diesem Vater, der zu dir kommt mit all seinen Zweifeln und dass Markus das aufgeschrieben hat damals. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich danke dir, dass du uns einlädst, das alles auch vor dich zu bringen, dass wir vor dir mit all dem, was uns beschäftigt, an Enttäuschung, an Angst, an Zweifeln, dass wir all das bringen dürfen, Herr, und dass du überhaupt nicht erwartest, dass wir stark sind, sondern dass wir das alles abladen können. Dass du genau dann eingreifst, wenn wir es nicht mehr können. Und das ist erst die erste Stufe. Die nächste Stufe ist, dass wir uns dem bewusst aussetzen. Dass wir uns Situationen aussuchen, die zu groß für uns sind. Dass wir Risiken eingehen im Glauben für dich. Und darum bitte ich dich für jeden hier, dass wir das erleben können in diesem Jahr. Bewusst Schritte zu tun, die uns herausfordern. Die Glauben erfordern, wo wir wissen, wenn es schief geht, wenn du nicht auftauchst, dann wird es schwierig. Ich bitte dich das für jeden, dass du ihm das zeigst, was der Punkt ist, an dem du arbeiten möchtest, an dem du ihn herausfordern möchtest, an dem du ihn dahin führen willst, Schritte zu gehen, was zu wagen. Du begegnest uns in dem, was wir uns nicht ausgesucht haben, aber du willst noch so viel mehr, Herr. Und ich bitte dich, dass dieses Jahr ein Jahr wird, in dem wir das erleben können, dass wir große Dinge mit dir erleben, weil wir dir vertrauen, weil wir wagen. Ich danke dir, Herr, dass du uns liebst und dass du uns begegnest. Und ich bitte dich für diese Menschen in diesem Ort, die dich nicht kennen, die überhaupt nicht wissen, dass du da bist oder die es vielleicht schon mal gehört haben, aber die das nicht ernst nehmen können. Ich möchte dich bitten, dass wir zum Zeugnis werden können, dass wir ein Bild sein können als Gemeinde, ein Ort dafür, der Menschen einen Zugang zu dir verschafft, dass Menschen das erleben können, dass du veränderst, dass du frei machst, wenn sie Ja zu dir sagen, dass wir einladend sind, Herr, dass du mit offenen Armen empfängst, jedem, der Ja zu dir sagt, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns veränderst, damit wir die Welt verändern können durch dich. Im Namen Jesu. Amen.